Ich kam gerade von einem langen Tag voller Schule und Arbeit zurück. Es war ungefähr 21 Uhr und kaum hatte ich meine Wohnung betreten, traf mich etwas. In der Luft lag ein widerlicher Geruch. Zuerst dachte ich, ich hätte vielleicht etwas in der Küche vergessen, aber je weiter ich hineinging, desto stärker wurde der Gestank. Mein erster Gedanke war, nachzusehen, wie es Ryan ging. Er war mein Mitbewohner und ein guter Freund, und wenn jemand wusste, was los war, dann er. Ich klopfte an seine Tür, aber es kam keine Antwort, was seltsam war. Ryan war um diese Uhrzeit immer zu Hause und reagierte normalerweise sofort. Ich klopfte noch einmal, diesmal etwas kräftiger, und rief: »Hey Ryan, bist du da? Bist du wach?« Nichts. Zu diesem Zeitpunkt begann ich mich langsam zu fürchten. Normalerweise hätte er schon längst geantwortet. Ich dachte daran, einfach hineinzugehen, aber ich wollte nicht unhöflich sein oder in seinen Raum eindringen, also wartete ich. Ein paar Stunden vergingen und der Geruch wurde immer schlimmer. Es war wie nichts, das ich je zuvor gerochen hatte, eine Mischung aus Verwesung und Fäulnis. Ich fing an, Ryan Nachrichten zu schicken, rief ihn ununterbrochen an. Ich hinterließ ihm 5 oder 6 Sprachnachrichten, aber er antwortete auf keine davon. Das war sehr ungewöhnlich. Ryan war nicht der Typ, der sein Handy ignorierte, vor allem nicht, wenn etwas nicht stimmte. Bevor ich weitermache, möchte ich klarstellen, dass das Folgende nichts für empfindliche Personen ist. Seht dies als Warnung, denn ich will nicht, dass jemand später sagt, ich hätte nicht Bescheid gegeben. Einige weitere Stunden vergingen, und ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Der Gestank war unerträglich geworden, und es war jetzt eindeutig, dass er aus Ryans Zimmer kam. In diesem Moment war es mir egal, ob er da war oder was er gerade tat. Ich war im Begriff herauszufinden, was zur Hölle diesen Gestank verursachte. Ich hämmerte noch einmal gegen die Tür und rief: »Ryan, wenn du da drin bist, ich komme jetzt rein!« Ich drehte den Türgriff, aber natürlich war die Tür abgeschlossen. Ich zögerte keine Sekunde. Ich ging ins Badezimmer, holte eine Haarnadel, kam zurück zur Tür und begann, das Schloss zu knacken. Es dauerte eine Weile, aber schließlich klickte es und die Tür ging auf. Als ich eintrat, traf mich der Geruch wie eine Wand. Es war noch schlimmer als vorher, als würde etwas Verrottetes durch die Luft sickern. Ich folgte der Spur des Gestanks, die mich direkt zu Ryans Kleiderschrank führte. Ich konnte nicht glauben, was ich dort sah. In der Ecke lag ein schwarzer Müllsack, aus dem etwas herausragte. Ich ging einen Schritt näher und erkannte, dass es ein Tierbein war. Ich erstarrte für einen Moment, versuchte zu begreifen, was ich da sah. Dann sah ich die Maden, die über den ganzen Sack krochen. Es war schlimmer als jeder Albtraum. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich stand einfach nur da und starrte. Der Geruch war fast unerträglich, aber ich musste mehr wissen. Ich glaube nicht, dass ich diesen Gestank jemals vergessen werde. Er war so schlimm, dass ich fast an Ort und Stelle erbrochen hätte. Zuerst hatte ich keine Ahnung, um was für ein Tier es sich handelte, aber bei genauerem Hinsehen vermutete ich, dass es ein Hund war. Es ist mir egal, wenn ich jetzt wie ein Weichei klinge. Was ich sah, war grauenhaft. Ich rief sofort die Polizei. Es war mir egal, ob das nach Petzen klang. Ich wollte einfach nur, dass das gemeldet wurde. Ich erzählte der Notrufzentrale alles und keine 10 Minuten später standen die Polizisten vor der Tür. Sie gingen direkt zum Kleiderschrank und bestätigten innerhalb von Sekunden meine schlimmste Befürchtung. Es war ein Pitbull, zu Tode geprügelt. Sein Kopf war fast vollständig vom Körper abgetrennt. Ich konnte nicht zusehen, wie sie das arme Tier aus dem Zimmer holten. Ich bin ein Tierliebhaber und das zu sehen drehte mir den Magen um. Ich stand kurz vor einer Panikattacke. Nachdem sie den Hund abtransportiert hatten, warteten wir auf Ryans Rückkehr. 1 Stunde verging, aber es gab keine Spur von ihm. Die Polizei sagte, sie würden wachsam bleiben und ich solle sie anrufen, falls er auftauche. Aber ganz ehrlich, ich wollte keine einzige Minute länger in dieser Wohnung verbringen. Ich überlegte nicht lange. Am nächsten Tag packte ich meine Sachen und zog aus. Ich hatte einen Monatsvertrag, also kündigte ich ihn und sah nie wieder zurück. Ich blockierte Ryan auf allen Plattformen. Ich wollte nicht wissen, wo er war, und ich wollte nie wieder etwas mit ihm zu tun haben. Im Ort begannen Gerüchte zu kursieren, dass er vermisst sei, aber ehrlich gesagt war mir das egal. Er war ein Monster. Manchmal denke ich daran zurück und frage mich, was passiert wäre, wenn ich in jener Nacht nicht in sein Zimmer gegangen wäre. Was, wenn ich diesen armen Hund nicht gefunden hätte? Hätte Ryan sich auch an mir vergriffen? Hätte er mir etwas angetan? Die Polizei hat einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt und ich hoffe wirklich, dass sie ihn schnappen. Er verdient, was auf ihn zukommt. Das Verrückteste ist, dass er jahrelang ein enger Freund von mir war. Wir gingen von der ersten Klasse bis zum letzten Jahr der Highschool zusammen zur Schule. Der Gedanke, dass die Person, die ich zu kennen glaubte, zu so etwas fähig war, lässt mich immer noch fassungslos zurück. Mit Ryan stimmte etwas nicht und ich habe es nicht erkannt, bis es zu spät war. Das passierte vor ungefähr 2 Jahren, nicht lange nachdem ich mein Studium abgeschlossen und in meine erste Wohnung gezogen war. Ich war neu in der Stadt und kannte niemanden. Ich erinnerte mich an einen Typen namens Jake aus der Schule. Wir hatten ein paar Kurse zusammen besucht, aber wir waren nie zusammen ausgegangen oder so. Wir waren nicht eng befreundet, aber wir erkannten uns gegenseitig. Also beschlossen wir, zusammenzuziehen. Die Wohnung war in Ordnung, mit 2 Schlafzimmern und einem ziemlich großen Wohnzimmer. Unsere Zimmer lagen sich am Ende eines kleinen Flurs gegenüber. Anfangs schien alles gut zu laufen. Jake und ich redeten nicht viel, aber wir waren beide mit der Arbeit beschäftigt. Also war es leicht, dass jeder einfach sein eigenes Ding machte. Wir wechselten gelegentlich ein paar Worte, aber nicht mehr. Dann begannen seltsame Dinge zu passieren. Eines Nachts wachte ich mitten in der Nacht von einem Klopfen auf. Zuerst war es leise, dann wurde es lauter, als würde jemand an meine Tür klopfen. Ich war desorientiert und verwirrt, aber als ich verstand, was passierte, nahm ich an, dass es Jake war. Vielleicht wollte er mich etwas fragen oder meine Aufmerksamkeit. Ich stand auf, machte das Licht an und öffnete die Tür. Aber da war niemand. Ich ging sofort zu Jakes Zimmer. Seine Tür war geschlossen und die Lichter waren aus. Ich klopfte leise und fragte: Jake, warst du das? Keine Antwort. Es schien, als würde er noch schlafen. Ich überprüfte den Rest der Wohnung, aber da war sonst niemand. Ich bekam eine Gänsehaut, ging aber zurück ins Bett und hoffte, dass es nichts war. Am nächsten Tag sprach ich Jake darauf an. Er war überrascht und sagte, dass er die ganze Nacht geschlafen hatte und nichts gehört hatte. Er schwor, dass er es nicht gewesen war. Ich hatte keinen Grund zu glauben, dass er log, und er fand es genauso unheimlich wie ich. Ich fragte ihn, ob er im Schlaf jemals umherlaufen würde, aber er sagte nein, noch nie. Also ließ ich es gut sein. Aber in der nächsten Nacht passierte dasselbe wieder. Das Klopfen weckte mich erneut, und diesmal zögerte ich nicht. Ich rief: Wer ist da? Aber es kam keine Antwort. Ich sprang aus dem Bett, riss die Tür auf und sah in den Flur. Nichts. Doch während ich da stand, hörte ich, wie Jakes Tür am Ende des Flurs zufiel, und ich meinte, aus dem Augenwinkel etwas vorbeihuschen zu sehen. Eine dunkle Gestalt vielleicht, aber ich war mir nicht sicher. Ich konnte nicht viel erkennen, aber ich war fast überzeugt, dass es er war. Ich rannte zu Jakes Zimmer, riss die Tür auf und da lag er, im Bett, als würde er schlafen. Ich stand einen Moment lang da, ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Ich fragte ihn, was zum Teufel er da mitten in der Nacht an meiner Tür gemacht hatte. Keine Antwort. Ich konnte nicht sagen, ob er nur so tat, als würde er schlafen, oder ob er wirklich geschlafwandelt war, aber irgendetwas stimmte nicht. Am nächsten Morgen versuchte ich, das Thema noch einmal anzusprechen. Jake sah mich nur verwirrt an und sagte, er könne sich an nichts erinnern. Vielleicht habe ich geschlafen, sagte er, aber ich war nicht überzeugt. Ein paar Tage später kam das Klopfen zurück, diesmal aber viel lauter. Ich sprang aus dem Bett und noch bevor ich die Tür erreichte, sah ich ihn zurück in sein Zimmer rennen. Ich hörte die Tür zuknallen und da wusste ich, dass es genug war. Das Ganze war zu seltsam. Ich sagte Jake, dass ich ausziehen würde, aber ich sagte ihm nicht den wahren Grund. Ich wollte seine Gefühle nicht verletzen oder die Situation unangenehm machen. Ich sagte, dass ich einfach meinen eigenen Raum bräuchte, jetzt da ich genug verdiente, um allein zu leben. Ich bestand darauf, dass es nichts Persönliches war, aber tief in mir wusste ich nicht, ob er wirklich schlafwandelte oder es mit Absicht tat. Ich fand eine kleine Einzimmerwohnung ein paar Kilometer weiter, noch in derselben Stadt. Sie war im Erdgeschoss und ich hatte den ganzen Platz für mich allein. Es war ruhig, friedlich. Und zum ersten Mal seit langem hatte ich das Gefühl, wieder richtig atmen zu können. Aber eine Woche nach dem Umzug wachte ich mitten in der Nacht auf. Diesmal war es kein Klopfen an der Tür. Es kam vom Fenster. Ich kniff die Augen zusammen, das Herz schlug mir bis zum Hals und als ich hinsah, sah ich Jake draußen, wie er gegen mein Fenster klopfte. Mir rutschte das Herz in die Hose. Ich sprang aus dem Bett, aber kaum hatte ich das getan, rannte er in die Dunkelheit davon. Es fühlte sich unwirklich an. Wie zum Teufel hatte er meine neue Wohnung gefunden? Ich hatte ihm nie gesagt, wohin ich zog. Kein einziges Wort. Ich rief ihn am nächsten Tag an, voller Angst und Wut. Als ich ihm erzählte, was passiert war, tat er so, als wäre ich verrückt. Er stritt alles ab. Ich sagte ihm direkt, wenn du das nochmal machst, rufe ich die Polizei. Das war das letzte Mal, dass ich etwas von ihm gehört habe. Seitdem ist er verschwunden und ich habe ihn weder gesehen noch gehört. Das passierte vor ein paar Jahren, als ich in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung lebte. Es war nichts Besonderes, aber das Einzige, was ich mir damals leisten konnte. Ich hatte einen Mitbewohner namens Dave. Er war ungefähr in meinem Alter, vielleicht ein bisschen jünger und ein totaler Chaot. Ich hatte nicht viel von ihm erwartet, aber schnell wurde mir klar, wie schlimm die Lage war. Das Geschirr stapelte sich ständig in der Spüle und er putzte nie irgendwas. Es schien ihm nicht einmal zu kümmern. Es war nicht so, dass er unhöflich war, eher distanziert. Immer wenn ich ins Wohnzimmer oder in die Küche kam, ging er einfach weg, ohne ein Wort zu sagen. Ich wollte nicht sein bester Freund sein oder so, aber ein einfaches Gespräch wäre schon schön gewesen, weißt du? Wir hätten wenigstens ab und zu mal reden können, aber er interessierte sich nicht dafür. Er antwortete meist mit ein Wortsätzen oder gar nicht, und das war's. Nach ein paar Monaten war ich eines Tages allein zu Hause, als der Rauchmelder im Flur anfing zu piepen. Dieses nervige Geräusch, das anzeigt, dass die Batterie schwach ist. Ich war mit anderen Dingen beschäftigt, also ignorierte ich es eine Weile, aber es wurde so störend, dass ich mich auf nichts mehr konzentrieren konnte. Ich ging in die Küche, holte einen Stuhl, stellte ihn in den Flur und begann am Melder herumzufummeln. Er hing direkt neben Daves Zimmer. Also musste ich dort stehen und mich strecken, um ihn zu erreichen. Ich hatte fast die Batterie gewechselt, da rutschte mir der Melder aus den Händen, fiel zu Boden und rollte ins Zimmer von Dave. Seine Tür war einen Spalt offen, also stieß ich sie ein bisschen weiter auf, um die Batterie zu erreichen. Dabei konnte ich nicht anders, als hineinzuschauen. Ich war noch nie in seinem Zimmer gewesen, hatte nie viel darüber nachgedacht, aber es war seltsam, seinen Raum von innen zu sehen. Sein Zimmer war genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ein totales Chaos. Aber etwas fiel mir auf. In der Ecke seines Schranks lagen ein paar Sportschuhe. Sie waren genau wie meine, die guten, die ich seit Wochen nicht mehr getragen hatte. Ich bewahrte sie in meinem Schrank gut versteckt auf. Ich hatte Dave nie damit gesehen. Und sie waren makellos, als hätte er sie nie getragen. Ich dachte nur, was zum Teufel? Mir wurde ganz eng ums Herz und ich rannte in mein Zimmer. Ich riss die Kleiderschranktür auf und tatsächlich, meine Schuhe waren weg. Ich konnte nicht verstehen, warum Dave meine Schuhe in seinem Zimmer haben sollte. Dafür hätte er in meinen Schrank einbrechen müssen, um sie zu holen. Mein Kopf raste. Ich ging zurück in sein Zimmer, diesmal ganz rein. Ich ging direkt zu seinem Schrank und als ich ihn öffnete, fand ich noch mehr von meinen Sachen. Ein Sweatshirt, eine Mütze, ein Buch. Sogar Kopfhörer, die ich gesucht hatte. Einige dieser Dinge fehlten mir schon Wochen, andere hatte ich nicht einmal bemerkt. Ich suchte weiter und fand noch mehr Sachen, die definitiv mir gehörten. Das Ganze fühlte sich seltsam an. Ich wusste nicht, wie ich es erklären sollte, aber es war, als würde mich jemand beobachten oder als wäre ich in einer sehr seltsamen Situation gefangen. Ich nahm all meine Sachen und brachte sie genau dorthin zurück, wo sie in meinem Zimmer hingehörten. Ich wollte keine Spuren hinterlassen, dass ich in seinem Zimmer gewesen war, nur für den Fall. An diesem Abend kam Dave gegen 21 Uhr nach Hause. Zuerst dachte ich mir nichts, aber nach ein paar Minuten kam er aus seinem Zimmer und fragte mich, ob ich dort gewesen sei. Ich war schockiert. Woher wusste er das? Die einzige Möglichkeit, dass er es merkte, war, wenn er sah, dass ich meine Sachen genommen hatte. Ich erzählte ihm, was passiert war, wie mir die Batterie aus der Hand gerutscht und in sein Zimmer gerollt war und dass ich dort meine Sachen gefunden hatte. Ich fragte ihn direkt, warum er meine Sachen genommen hatte, und zu meiner Überraschung bestritt er es komplett. Er sagte, er hätte nichts von meinen Sachen angerührt und ging dann schnell weg und schlug die Tür zu. Ich sah ihn den Rest der Nacht nicht mehr. Alles fühlte sich sehr seltsam an, aber ich versuchte nicht viel darüber nachzudenken. Am nächsten Tag musste ich arbeiten, also ging ich früh raus. Ich sah Dave den ganzen Vormittag nicht. Aber als ich am Nachmittag zurückkam, war die Wohnung ein einziges Chaos. Überall lag Zeug herum, als hätte jemand die Wohnung verwüstet. Mein Zimmer war besonders schlimm, als hätte ein Tornado gewütet. Ich ging direkt zu Daves Zimmer, klopfte an die Tür, aber er antwortete nicht. Ich klopfte nochmal. Nichts. Also öffnete ich die Tür. Und da sah ich ihn. Sein Zimmer war leer. Keine Spur von Dave. Sein Bett war unberührt, seine Kleidung war weg und das ganze Zimmer komplett leer. Aber das Seltsamste, seine Schlüssel waren nirgendwo zu finden. Er konnte nicht ohne sie gegangen sein. Es war, als wäre er einfach verschwunden. Ich geriet in Panik. Ich konnte nicht länger in dieser Wohnung bleiben. Ich rief einen Freund an, der ein paar Kilometer entfernt wohnte und fragte, ob ich ein paar Tage bei ihm bleiben könnte. Ich fühlte mich überhaupt nicht sicher. Die ganze Wohnung fühlte sich schlecht an. Ich zog in der folgenden Woche aus. Ich weiß nicht, was mit Dave passiert ist oder ob er jemals zurückgekommen ist, aber ehrlich gesagt hoffe ich, ihn nie wiederzusehen. Ich habe keine Ahnung, was für ein Mensch er wirklich war, aber irgendwas sagt mir, es ist besser, es nicht zu wissen. Das ist passiert, als ich etwa 15 oder 16 Jahre alt war und jetzt bin ich 20. Erst als ich mich neulich daran erinnert habe, wurde mir klar, wie verstörend das alles wirklich war. Damals lebte ich noch bei meinen Eltern, aber meine ältere Schwester, die 7 Jahre älter ist als ich, war bereits ausgezogen. Sie lebte mit ihrem Ehemann, dessen bestem Freund aus Kindertagen, und einem zufälligen Typen zusammen, den sie über eine dieser Mitbewohner-Webseiten gefunden hatten. Dieser Typ, William, war ziemlich zurückgezogen. Er verbrachte die meiste Zeit in seinem Zimmer, schaute Star Trek und spielte Videospiele. Er hatte kaum Kontakt zu den anderen und die einzige Person, mit der er zu reden schien, war seine Freundin Amber, die genauso schüchtern und merkwürdig war wie er. Zur besseren Einordnung, William war damals 28 Jahre alt, Amber 24. Beide waren seltsam, wirkten aber zunächst harmlos. Zur Vereinfachung nennen wir den normalen Mitbewohner Frank und die merkwürdigen William und Amber. Damit man die Situation zu Hause besser versteht, meine Beziehung zu unseren Eltern war nicht gut. Zu dieser Zeit war sie besonders schlecht, weil meine Mutter mit einem Typen zusammen war, der ein richtiges Arschloch war. Er behandelte mich furchtbar, provozierte ständig Streit. Also verbrachte ich viel Zeit im Haus meiner Schwester, um Abstand von ihm zu gewinnen. In dieser Zeit begannen William und Amber, sich noch seltsamer zu verhalten. Wie gesagt, sie waren schon vorher komisch. Sie sprachen nur miteinander und ignorierten jeden, der versuchte, mit ihnen zu reden. Aber Amber war die Schlimmste. Sie starrte einen an, als wäre man unsichtbar. Und wenn man sie ansprach, drehte sie sich einfach wortlos um und ging. William antwortete immerhin mit einsilbigen Worten, aber Amber sagte gar nichts. Das allein war schon unheimlich, aber es hörte da nicht auf. Wenn ich dort übernachtete, schlief ich auf einem Futon im Büro von Frank im Erdgeschoss. Direkt neben dem Bad, das Amber aus irgendeinem Grund bevorzugte. Sie duschte oft mitten in der Nacht und brauchte ewig. Ich schlafe normalerweise tief, also störte es mich kaum. Aber eines Nachts war ich wach, weil ich an Schulaufgaben arbeitete. Ich war so konzentriert, dass ich fast nichts bemerkte, bis ich hörte, wie die Dusche ausging. Das war mein Zeichen, dass es spät war. Also hob ich den Kopf vom Laptop. Und dann sah ich sie. Ich ließ die Tür zu Franks Büro immer einen Spalt offen, weil es zu heiß wurde, wenn sie ganz zu war. In dieser Nacht, nach stundenlangem Arbeiten, sah ich auf und da stand sie. Sie stand nackt im Flur und starrte mich durch den Türspalt an. Es war so verstörend, dass ich für einen Moment erstarrte, bevor ich ihren Namen sagte. Ich fragte, ob alles in Ordnung sei, aber meine Stimme schien sie zu erschrecken. Und sie verschwand schnell. Ich versuchte es mir auszureden, dachte, ich hätte es mir eingebildet wegen der Müdigkeit und dem ganzen Kaffee. Ich erzählte es niemandem. Ein paar Wochen später war ich wieder bei meiner Schwester und fand Frank ziemlich aufgebracht. Er hatte Fingerabdrücke an der Außenseite des Bürofensters entdeckt. Sie waren so positioniert, dass klar war, jemand hatte sich gegen die Scheibe gelehnt und ins Zimmer geschaut. Die Jalousien im Büro waren zu klein für das Fenster, man konnte also leicht hineinschauen. Außerdem lag das Fenster zur Straße hin, direkt zur Vorderseite des Hauses. Frank wurde paranoid, dachte, irgendein Perverser hätte ihn beobachtet oder ein Einbrecher die Wohnung ausgekundschaftet. Er rief die Polizei, aber ohne Außenkameras konnten die nichts machen. Nicht lange danach installierte Frank Kameras im und ums Haus. Das geschah während einer Reise von William und Amber, also wusste vermutlich niemand, dass es jetzt Kameras gab. Ein paar Monate später war ich wieder dort und bemerkte, dass Williams Zimmer leer war. Als ich fragte, was passiert war, erzählten sie mir, dass William und Amber rausgeflogen waren. Sie seien einfach zu gruselig gewesen. Es stellte sich heraus, dass das, was ich mit Amber durch den Türspalt gesehen hatte, kein Einzelfall war. Die Sicherheitskameras zeigten, dass sie das regelmäßig tat, manchmal 20 bis 30 Minuten lang. Ich schlief meistens, wenn es passierte, aber es war trotzdem beunruhigend. Schlimmer noch, die Fingerabdrücke am Fenster stammten nicht nur von Amber. Auch William hatte draußen gestanden und mich beobachtet, nachdem ich geduscht hatte, nur mit einem Handtuch bekleidet. Es war nicht häufig, aber offenbar oft genug, um alarmierend zu sein. All das war schon schlimm genug, aber das Schlimmste kam erst noch. Vor ein paar Wochen saß ich mit meiner Schwester und ihrem Mann zusammen, als er etwas sagte, das mir den Magen umdrehte. Er meinte, er wünschte, sie hätten mir damals alles gesagt, damit ich Anzeige hätte erstatten können. Ich fragte, was er meinte, und er erklärte mir, dass sie mich nicht nur beobachtet hatten, sondern dass die Kameras auch zeigten, wie William mein Essen manipulierte. Ich hatte damals keine Ahnung, aber anscheinend hatte er meine Äpfel abgeleckt und Amber hatte in meinen Orangensaft gespuckt. Sie hatten sogar normale Milch in meine laktosefreien Produkte geschüttet, das erklärte, warum es mir plötzlich so schlecht ging. Frank hatte auch Kleidung von mir gefunden, von der ich dachte, ich hätte sie verloren. T-Shirts, die gestohlen und an seiner Wand aufgehängt worden waren. Neben den T-Shirts hingen gruselige Zeichnungen von mir, beim Schlafen, und seltsame Gedichte. Frank hat mir nie genau gesagt, was darin stand, und ehrlich gesagt bin ich froh darüber. Nachdem all das entdeckt worden war, ist Frank ausgerastet. Er sagte ihnen, sie hätten 2 Stunden Zeit, um das Haus zu verlassen, und sie sollten nie wieder Kontakt zu jemandem aus dem Haus aufnehmen, sonst würde er die Polizei rufen. Sie sind gegangen, aber mir wird immer noch schlecht, wenn ich daran denke, was sie womöglich geplant hatten. Ich bin jetzt 26 Jahre alt, aber das hier passierte, als ich 21 war, in meinem ersten Jahr an der Uni. Ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber an meiner Uni bekommt man einen zufälligen Mitbewohner zugewiesen, wenn man sich für ein Wohnheim anmeldet. Man füllt ein Formular aus, das angeblich dabei helfen soll, jemanden Passendes zu finden, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass es eher aus Bequemlichkeit geschieht. Ich war ein bisschen älter als die meisten Erstsemester, weil ich ein paar Jahre Pause gemacht hatte, bevor ich mit dem Studium begann. Ich war 21, als ich einzog, also ein bisschen anders als die typischen 18-jährigen Jungs. Mein Mitbewohner hieß Jake und hatte diesen Punk-Rock-Stil. Aufgestellte Haare und ständig Bandshirts. Er war auch etwas älter, ich glaube 22. Da er sich vor mir angemeldet hatte, bekam er das Bett weiter weg von der Tür. Ich erinnere mich noch, wie ich das Zimmer betrat. Er stand auf, wir gaben uns die Hand und am Anfang wirkte er ganz okay. Aber mit der Zeit merkte ich, dass wir nicht viel gemeinsam hatten. Ich las gern und spielte Videospiele, während er laute Musik und Partys liebte. Etwas, das mich ziemlich störte, war, dass er rauchte. Man roch es sofort, wenn man das Zimmer betrat. Im Wohnheim war Rauchen verboten, aber das schien ihm egal zu sein. Es führte zwar nie zu einem ernsthaften Streit, sorgte aber definitiv für Spannungen. Wir waren keine Freunde, aber wir kamen irgendwie klar. Nach etwa einem Monat verbrachte Jake immer mehr Zeit außerhalb des Wohnheims. Fast jedes Wochenende war er auf Partys, wahrscheinlich bei irgendeinem Punkkonzert oder in einer Bar. Ich wusste nicht viel darüber, aber er ging früh los und kam entweder sehr spät oder gar nicht zurück. Ich glaube, er schlief nur etwa die Hälfte der Zeit bei uns im Zimmer, was mich ehrlich gesagt nicht störte. So hatte ich mehr Platz. Er fand keine Freunde auf unserem Flur, aber begann sich mit ein paar Typen zu treffen, die gar keine Studenten waren. Sie wirkten wie ältere Punkrocker, vermutlich Leute, die er auf Konzerten kennengelernt hatte oder so. Diese Typen tauchten manchmal auf, aber das war selten und sie blieben nie lange. Doch eines Abends kam ich gegen 23 Uhr ins Zimmer zurück und fand 4 oder 5 dieser Typen dort sitzen, wie sie Bier tranken. Einer rauchte sogar, versuchte aber den Rauch aus dem Fenster zu pusten. Die Männer waren mindestens 30 Jahre alt, vielleicht älter. Ich sagte "Hallo", fühlte mich aber sofort unwohl. Sie machten nichts Illegales, aber die Atmosphäre war einfach seltsam. Ich blieb etwa 5 Minuten und beschloss dann, zu einem Freund im Nachbarzimmer zu gehen. Als ich gegen 1 Uhr morgens zurückkam, waren die Typen weg und Jake war noch nicht wieder da. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass wirklich etwas Seltsames passierte. Am nächsten Tag kam Jake gegen 13 Uhr zurück. Ich sagte nicht viel, weil ich gerade mit meiner Laptop-Arbeit beschäftigt war, aber ich merkte, dass er erschöpft aussah, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er viel trank und wer weiß, was noch alles machte. Das war nicht schwer zu erkennen, vor allem wegen seiner Art. Mit der Zeit tauchte seine ältere Clique häufiger auf. Ich verstand nicht, warum er immer noch mit ihnen abhängte, also hielt ich mich einfach fern. Ich verbrachte mehr Zeit in der Bibliothek oder mit anderen Mitbewohnern. Einmal hörte ich, dass Jake Ärger bekam, weil er seine Freunde ins Wohnheim geschmuggelt hatte. Auch wurde er beim Rauchen im Zimmer erwischt, was verboten war. Es schien, als würde er bald rausgeschmissen werden. Ich hasse es zu sagen, aber ein Teil von mir hoffte das. Ich hasste ihn nicht, aber so einen Mitbewohner zu haben, war anstrengend. An einem weiteren Abend feierten Jake und seine Freunde wieder im Zimmer. Ich blieb eine Weile, aber ehrlich gesagt passte ich nicht zu dieser Gruppe. Es war nichts Extremes wie Drogen, aber einer seiner Freunde machte mir ein sehr ungutes Gefühl. Ich kannte seinen Namen nicht, aber der Typ war wohl über 35, riesig, bestimmt über 130 Kilo. Er war kahl und trug eine Jeansweste und zerrissene Jeans. Schon sein Anblick machte mich nervös. Ich ging gegen 22 Uhr, wie ich es immer tat, wenn es seltsam wurde, und verbrachte den Abend im Zimmer meines Freundes nebenan. Ich konnte den Lärm durch die Wände hören, aber ich konnte nichts dagegen tun. Gegen Mitternacht hörte ich, wie die Wohnheimaufsicht an die Tür klopfte. Sie beschwerte sich wegen des Lärms, weil am nächsten Tag Unterricht war. Es gab eine Diskussion, aber nach ein paar Minuten hörte ich, wie sie alle weggingen. Ich wartete noch ein bisschen und kehrte dann in mein Zimmer zurück. Nachdem ich den Zigarettenrauch gelüftet hatte, versuchte ich zu schlafen, aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas nicht stimmte. Am nächsten Tag tauchte Jake nicht auf, auch nicht am Tag danach. Es war nicht völlig ungewöhnlich, dass er für eine Weile verschwand, aber am 4. Tag machte ich mir Sorgen. Die Prüfungen rückten näher und wir waren schon seit Monaten Mitbewohner. Ich fragte mich im Wohnheim um, aber niemand hatte ihn gesehen. Ich versuchte sogar, ihn anzurufen, aber sein Handy ging direkt zur Mailbox. Da bekam ich zum ersten Mal richtig Angst. Ich versuchte mehrmals, ihn zu erreichen, schickte ihm Nachrichten und rief an, aber es kam nie eine Antwort. Irgendwann wurde mir klar, dass es ernst war, also meldete ich ihn als vermisst. Ich ging zur Campus-Sicherheit und erzählte ihnen, was ich wusste. Ich fühlte mich ein bisschen schlecht, dass ich es nicht früher getan hatte, aber ich hatte immer gehofft, dass Jake einfach wieder auftaucht mit irgendeiner dummen Ausrede. Nachdem ich ihn gemeldet hatte, sprach ich mehrmals mit der Campus-Sicherheit. Sie fragten nach den Leuten, mit denen er sich traf, besonders nach den älteren Typen. Ich erzählte ihnen alles, was ich wusste, aber das war nicht viel. Jake hatte keine wirklichen Freunde auf dem Campus und diese Typen waren für mich völlig fremd. Ich kannte nicht einmal ihre Namen und hatte keine Möglichkeit, sie zu kontaktieren. Eines Nachmittags saß ich mit ein paar Freunden im Gemeinschaftsraum, als wir sahen, wie ein Polizeiwagen draußen anhielt. Ich schaute aus dem Fenster, während 2 Polizisten ins Gebäude gingen. Ich hatte sofort ein schlechtes Gefühl, dass es um Jake ging. Tatsächlich klopfte die Wohnheimaufsicht später an meiner Tür, zusammen mit der Polizei. Sie stellten dieselben Fragen wie die Campus-Sicherheit. wann ich ihn zuletzt gesehen hatte, mit wem er zusammen war. Ich gab dieselben Antworten, aber sie wirkten seltsam fixiert auf mich. Es war, als glaubten sie mir nicht, als ob ich etwas verheimlichen würde. Vielleicht fanden sie es merkwürdig, dass ich nichts über Jakes Freunde wusste. Nachdem sie gegangen waren, redeten wir alle darüber. Die Leute spekulierten. Manche dachten, Jake sei vielleicht abgehauen, andere fragten sich, ob ihm etwas Schreckliches passiert sei. Aber niemand wusste etwas Genaues. Ein paar Wochen vergingen und es gab immer noch keine Neuigkeiten von Jake. Die Polizei kam noch ein paar Mal vorbei, um weitere Fragen zu stellen, aber dann hörte ich nichts mehr von ihnen. Ich nehme an, ich war kein Verdächtiger mehr oder so etwas. Die Polizei ging davon aus, dass Jake in irgendetwas mit diesen älteren Typen verwickelt war. Sie spürten sie schließlich auf, aber sie sagten nichts Nützliches. Ehrlich gesagt glaube ich, dass einer oder mehrere von ihnen etwas wussten. Ich weiß nicht, ob es ein Unfall war oder etwas Absichtliches, aber sie mussten irgendwie darin verwickelt sein. Das Schlimmste war, dass wir nie Antworten bekamen. Das Semester endete und ich beendete das Jahr ohne Jake. Es war, als wäre er einfach verschwunden und niemand schien zu wissen, warum. Das passierte, als ich 19 Jahre alt war, und rückblickend kann ich kaum glauben, wie dumm ich gewesen bin. Ich hatte mich oft mit meiner Mutter gestritten, und jung und stur wie ich war, beschloss ich auszuziehen und bei einem Typen einzuziehen, mit dem ich zusammen war. Es war keine besonders kluge Entscheidung, aber in dem Alter dachte ich, ich wüsste alles besser als alle anderen. Er war ein bisschen zwielichtig, und seine Freunde waren nicht gerade Leute, mit denen man gerne Zeit verbringt. Aber ich ignorierte alle Warnzeichen. Lange hielten wir es in der Wohnung, die wir gemietet hatten, nicht aus, also bot uns ein Typ, mit dem mein Freund mal zusammengearbeitet hatte, an, bei ihm zu wohnen. Wir hatten kein Auto und ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Job. Mein Freund war auf Jobsuche, also saßen wir beide praktisch dort fest. Der Typ, bei dem wir wohnten, arbeitete nachts, also war ich tagsüber meist allein mit ihm in dem Wohnwagen. Anfangs war es gar nicht so schlimm. Er war Alkoholiker, aber nicht der gewalttätige Typ. Er trank einfach viel und war ständig da, ohne wirklich etwas zu tun. Er starrte mich oft an, was mir unangenehm war, aber ich schenkte dem keine große Beachtung. Ich war jung und naiv und maß dem keine große Bedeutung bei. Der Wohnwagen war auch nichts Besonderes. Klein und statt Türen gab es seltsame Plastikvorhänge. Das Zimmer des Typen hatte zwar eine Tür, aber der Rest von uns musste mit Vorhängen klarkommen, die nie ganz zugingen. Dieser Punkt wird später noch wichtig. Die ersten Tage wirkte alles normal. Der Typ teilte sein Bier mit uns und hielt sich im Großen und Ganzen zurück. Aber eines Tages, als mein Freund auf Jobsuche war, wurde es merkwürdig. Ich saß im Wohnzimmer, spielte Patience und hörte Radio, als der Typ aus seinem Zimmer kam. Er starrte mich wieder an. Es war unangenehm, aber ich versuchte es zu ignorieren. Er saß einfach nur da, trank Bier und beobachtete mich gefühlt eine Ewigkeit lang. Irgendwann sagte er, dass er ein Nickerchen machen würde. Dann wurde es schlimmer. Ich hörte merkwürdige Geräusche aus seinem Zimmer. Stöhnen und Grunzen, die mir eine Gänsehaut über den Rücken jagten. Ich will nicht ins Detail gehen, aber es war verstörend. Trotzdem versuchte ich es zu ignorieren. Immerhin ließ er uns kostenlos bei sich wohnen, also wollte ich keinen Streit anfangen. Mein Freund kam irgendwann zurück und alles war wieder normal, als ob nichts passiert wäre. Ich war zwar immer noch verängstigt, aber ich ging später mit ihm spazieren und erzählte ihm von den Geräuschen. Er wirkte nicht so besorgt, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ich bestand nicht weiter darauf. Am nächsten Tag passierte genau dasselbe. Mein Freund ging früh los, um nach Arbeit zu suchen. Und ich war wieder allein mit diesem seltsamen Mitbewohner. Ich saß im Wohnzimmer, spielte Karten und hörte Radio, genau wie am Tag zuvor. Wie vorher kam er raus, trank ein Bier und starrte mich an. Nach einer Weile sagte er wieder etwas von einem Nickerchen, aber diesmal wurde es noch gruseliger. Ich hörte, wie er meinen Namen laut brüllte. Es war gelinde gesagt verstörend. Ich fühlte mich in der ganzen Situation sowieso schon unwohl. Also sagte ich nichts und hoffte, dass er aufhören würde. Zum Glück verstummte er, als mein Freund zurückkam und benahm sich wieder normal. Wir gingen spazieren und ich erzählte meinem Freund davon, aber er schien nicht sehr besorgt. Er meinte, der Typ sei wohl einfach nur ein bisschen seltsam, aber harmlos. Am nächsten Tag passierte es wieder. Mein Freund ging und ich saß allein im Wohnzimmer. Der Typ kam raus, trank, starrte mich an. Diesmal sprach er mich sogar an. Das Gespräch war sehr unangenehm. Er fragte, wie es mir gehe, als wären wir Freunde oder so. Ich konnte kaum ruhig bleiben und sagte ihm, ich würde draußen auf meinen Freund warten. Als mein Freund zurückkam, erzählte ich ihm wieder alles. Dieses Mal schlug er vor, dass wir meinen Hund von meiner Mutter holen sollten. Damals hatte ich einen kleinen, aber sehr aggressiven Pomeranian. Wenigstens fühlte ich mich mit ihm ein bisschen sicherer, auch wenn er klein war. In dieser Nacht musste mein Freund bei einem Kumpel übernachten, um ihm beim Umzug zu helfen. Das bedeutete, dass ich wieder allein mit dem Typen war. Schlechte Idee. Ich beschloss, in unserem Zimmer mit dem Hund zu bleiben, statt im Wohnzimmer zu sitzen, falls etwas Schlimmes passieren sollte. Ich dachte daran, früh ein Nickerchen zu machen, weil ich wusste, dass ich später nicht würde schlafen können. Das Zimmer hatte nur diesen lästigen Vorhang anstelle einer Tür, also sperrte ich meinen Hund in seine Box, damit er sicher war, und legte mich unter die Decke. Das nächste, was ich mitbekam, war, dass mein Hund völlig ausflippte. Er bellte, knurrte und wälzte sich in seiner Box, als wäre etwas ganz und gar nicht in Ordnung. Ich drehte langsam den Kopf, ohne mich viel zu bewegen, und von meiner Liegeposition aus konnte ich die Tür sehen. Ich hatte panische Angst, weil ich wusste, dass es keinen echten Fluchtweg aus dem Zimmer gab. Der Typ konnte jederzeit reinkommen und ich hatte nichts zur Verteidigung außer meinem kleinen Hund. Ich tat so, als würde ich schlafen, in der Hoffnung, dass er nicht merkt, dass ich wach war. Ich drehte mich so, dass mein Rücken zur Tür zeigte, aber ich behielt sie im Blick. Mein Herz pochte wie verrückt und ich hoffte, dass mein Hund weiterhin Lärm machen würde, um ihn fernzuhalten. Der Typ zog den Vorhang weiter zur Seite, kam aber nicht herein. Er stand einfach nur da und starrte mich an. Ich konnte mein Herz rasen spüren. Schnell zog ich mich in die Ecke des Raumes zurück, so weit wie möglich von ihm weg. Er starrte mich immer noch an, wie ein Raubtier. Mit all dem Mut, den ich aufbringen konnte, fragte ich ihn, »Brauchst du etwas?« Er machte ein tiefes, merkwürdiges Geräusch, fast wie ein Knurren, drehte sich dann um und ging den Flur entlang. Ich verlor keine Zeit. Ich schnappte mir die Leine meines Hundes, weil ich wusste, dass ich sofort dort weg musste. Als ich ins Wohnzimmer kam, bereit zu gehen, saß er wieder auf dem Sofa und starrte mich an. Dann fing er an zu sprechen. »Ich glaube, das funktioniert hier nicht. Vielleicht sollte dein Freund sich einen anderen Platz zum Wohnen suchen.« »Ich hatte genug.« »Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich werde es ihm sagen, wenn er zurückkommt, und wir regeln das. Ich gehe jetzt nur kurz mit dem Hund raus«, sagte ich und versuchte, ruhig zu klingen, obwohl ich innerlich in Panik war. Ich beschloss, zum Haus des Freundes meines Freundes zu gehen. Es gab keine Möglichkeit, dass ich allein mit diesem Typen dort blieb. Ich ging raus und der Typ starrte mich weiter an, aber irgendetwas sagte mir, dass das nicht das letzte Mal sein würde, dass ich ihn sah. Ich begann, die Straße entlang zu gehen und nach weniger als einem halben Kilometer hörte ich das Geräusch eines Mopeds hinter mir. Ich dachte, er wolle vielleicht Bier kaufen oder so. Ich trat zur Seite, um Platz zu machen, aber anstatt vorbeizufahren, hielt er direkt neben mir an. Dann fing er an zu schreien, »Du hast mich sitzen lassen! Wir haben bis heute Abend Zeit, um aus meinem Haus zu verschwinden!« Seine Stimme war so laut und hektisch, dass ich wirklich dachte, er würde handgreiflich werden. Ich blieb wie gelähmt stehen, wartete darauf, dass er gewalttätig wurde, aber nach 10 Minuten Geschrei stieg er wieder auf sein Moped und raste davon. Ich wartete nicht darauf, ob er zurückkommen würde. Ich rannte in die entgegengesetzte Richtung, so schnell ich konnte. Es war fast Mitternacht, stockdunkel, und wir waren in einer ziemlich ländlichen Gegend. Keine Straßenlaternen, nur dunkle Wege über viele Kilometer. Ich hielt nicht einmal an, um meine Sachen zu holen. Mir war alles egal, ich wollte nur weg von diesem Typen. Ich lief den ganzen Weg bis zum Haus des Freundes meines Freundes, mindestens 10 Kilometer oder mehr. Es war ein langer, einsamer Marsch durch die Dunkelheit, aber ich fühlte mich nirgendwo sonst sicher. Ein paar Tage später bekamen wir eine Mitfahrgelegenheit zurück zum Haus des Typen, um unsere Sachen zu holen, während er arbeitete. Er hatte gesagt, er habe sie auf die Veranda gestellt, aber als wir ankamen, war es schlimmer, als ich es mir vorgestellt hatte. Meine ganze Unterwäsche war verschwunden und ein Teil meiner Kleidung war in Stücke geschnitten, als hätte jemand sie absichtlich zerstört. Es war unheimlich verstörend. Wir warfen das meiste direkt weg, Später erfuhren wir, dass er in der Gegend einen Ruf hatte. Die Leute nannten ihn Onkel Pervers, weil er vor ein paar Jahren schon einmal wegen ähnlicher gruseliger Dinge Ärger gehabt hatte. Ich wollte gar nicht wissen, was er sonst noch getan hatte. Es war unheimlich verstörend. Wir warfen das meiste direkt weg. Später erfuhren wir, dass er in der Gegend einen Ruf hatte. Die Leute nannten ihn Onkel Pervers, weil er vor ein paar Jahren schon einmal wegen ähnlicher gruseliger Dinge Ärger gehabt hatte. Ich wollte gar nicht wissen, was er sonst noch getan hatte. Das ist letztes Jahr passiert, als ich 31 Jahre alt war. Ich hatte mit 26 geheiratet und in den ersten Jahren lief alles recht gut. Aber zum vierten Hochzeitstag war klar, dass wir eher Mitbewohner als Ehepartner waren. Danach ging alles zu Ende. Da ich der Mann war, musste ich aus unserem Haus ausziehen. Nach den Anwaltskosten und dem Anteil, den die Bank bekam, blieb nicht viel übrig, also lebte meine Ex bald auch allein. Zu allem Überfluss kürzte mein Arbeitgeber zu dieser Zeit Stellen. Und ich vermutete, dass ich der Nächste sein würde. Ich dachte darüber nach, wieder zu meinen Eltern zu ziehen, wollte mich aber nicht auf einen einjährigen Mietvertrag einlassen, falls ich doch meinen Job behalten würde. Ich beschloss, so lange wie möglich an der Arbeit festzuhalten. Während ich alles klärte, entschied ich mich für eine kurzfristige Mietlösung. Mit 31 hätte ich nie gedacht, wieder in einer Wohngemeinschaft zu landen, aber genau das ist passiert. Ich fand das Zimmer über Craigslist und beschloss, es mir anzusehen. Ein älterer, freundlicher Mann zeigte mir das Zimmer, das ein eigenes Bad hatte und ziemlich geräumig war. Die Miete betrug $800 im Monat, ein echtes Schnäppchen für meine Stadt. Ich nahm es sofort und zahlte im Voraus. Er sagte, ich könne monatlich bleiben, wenn ich wollte, was mir sehr entgegenkam. Ich zog ein paar Tage später ein, nur mit einem Koffer voller Kleidung und ein paar eingelagerten Sachen. An meinem ersten Abend traf ich ein junges Paar aus Deutschland. Sie waren Anfang 20, voller Energie und Optimismus ganz anders, als ich mich damals fühlte. Ich war verbittert und etwas desillusioniert, aber ich versuchte es nicht zu zeigen. Wir aßen gemeinsam zu Abend. Sie kochten Pasta und boten mir etwas an, was ich dankend annahm. Sie erzählten mir, dass sie bald ausziehen würden, obwohl sie erst seit ein paar Wochen dort wohnten. Als ich fragte, warum, zögerten sie zunächst, sagten dann aber, es liege an einem Problem mit einem anderen Mitbewohner. Sie gingen nicht ins Detail, aber es war offensichtlich, dass sie der Typ, von dem sie sprachen, verstört hatte. Er wohnte wohl im Keller und war schwer im Umgang. Das Paar ging früh schlafen und ich zog mich gegen 21 Uhr in mein Zimmer zurück. Einige Tage später waren sie ausgezogen und jemand Neues war eingezogen. Ich traf ihn kurz, hatte aber keine Gelegenheit, länger mit ihm zu sprechen. Den Mann aus dem Keller lernte ich erst eine Woche später kennen. Ich war gerade in der Küche, als er hereinkam. In dem Moment, als ich ihn sah, wusste ich, dass er derjenige war, von dem das deutsche Paar gesprochen hatte. Ich wollte es nicht ansprechen und tat so, als wüsste ich nichts. Ich stellte mich höflich vor, aber irgendetwas an ihm gab mir sofort ein komisches Gefühl. Er hieß Tom und war etwa 24 Jahre alt. Sehr dünn, mit einem ungepflegten Bart, der zeigte, dass er sich nicht wirklich um sein Aussehen kümmerte. Im Gespräch wirkte er unbeholfen, als hätte er lange mit niemandem mehr gesprochen. Ich fragte ihn nach seinem Beruf, aber er wich der Frage komplett aus. Nach einer langen und angespannten Stille drehte er sich einfach um und ging zurück in den Keller. Es war definitiv seltsam, aber wenn das alles war, was das Paar gestört hatte, dachte ich, sie hätten vielleicht übertrieben. Damals dachte ich nur, er sei ein bisschen komisch. Doch danach wurde alles viel schlimmer. Die nächste Woche verlief recht ruhig. Die Arbeit war langweilig, aber ich war dankbar, dass ich sie noch hatte. Ich gewöhnte mich an den neuen Alltag und hielt mich im Allgemeinen eher zurück. Das Haus war ziemlich still und ich sah kaum jemanden, da ich die meiste Zeit in meinem Zimmer verbrachte. Dann eines Abends änderte sich alles. Ich saß in meinem Zimmer und las ein Buch, als ich ein Klopfen an der Tür hörte. Zuerst wollte ich nicht reagieren, aber dann hörte ich jemanden sagen, dass es die Polizei sei. Ich stand auf und öffnete die Tür einen Spalt breit, um zu sehen, wer da war. Tatsächlich standen zwei Polizisten dort. Ich hatte keine Ahnung, wann sie das Haus betreten hatten, aber ich achtete auch nie besonders darauf, wer kam und ging, vor allem nicht bei so vielen Mitbewohnern. Einer der Beamten sagte mir, sie untersuchten einen möglichen Diebstahl. Zu meiner Überraschung erfuhr ich, dass Tom mich beschuldigt hatte. Ich war völlig fassungslos. Ich hatte kaum mit ihm gesprochen, geschweige denn etwas gestohlen. Die Beamten baten darum, mein Zimmer durchsuchen zu dürfen. Auch wenn ich heute weiß, dass ich hätte ablehnen sollen, stimmte ich damals sofort zu. Ich dachte, ein Nein würde mich verdächtig machen, aber im Nachhinein glaube ich, dass es keinen Unterschied gemacht hätte. Sie dürfen das ohnehin nicht gegen dich verwenden. Also ließ ich sie suchen, dachte, es sei keine große Sache. Ich hatte ja nichts zu verbergen. Zu meinem Entsetzen fanden sie Toms Geldbörse und einige andere Gegenstände versteckt in meinem Schrank. Ich konnte es nicht glauben. Ich war mir sicher, dass er sie dort versteckt hatte. Nachdem die Polizei gegangen war, war ich wütend und gleichzeitig verängstigt. Ich hatte keine Ahnung, was Tom vorhatte. Entgegen meinem besseren Urteilsvermögen beschloss ich, ihn am nächsten Tag zur Rede zu stellen. Als ich in den Keller hinunterging, war er nicht da. Seine Tür war geschlossen, aber drinnen spielte leise Musik. Er ließ die Musik immer laufen, selbst wenn er nicht zu Hause war. Irgendetwas daran jagte mir einen Schauer über den Rücken. Ich klopfte an seine Tür, aber es kam keine Antwort. Ich hatte das Gefühl, dass er mich absichtlich ignorierte. Ich ging zurück in mein Zimmer, schloss ab und setzte mich auf mein Bett. Mein Kopf raste. Ich konnte nicht aufhören zu überlegen, was als nächstes passieren könnte. In den folgenden Tagen versuchte ich, Tom aus dem Weg zu gehen. Ich verließ mein Zimmer kaum, außer um zur Arbeit zu gehen. Und wenn ich zu Hause war, hielt ich mich so gut wie möglich versteckt. Es fühlte sich an, als würde ich gejagt, als würde mich ständig jemand beobachten. Jeder Lärm ließ mich zusammenzucken. Jeder Schatten schien er zu sein. Eines Nachts, weit nach Mitternacht, wachte ich wegen eines Geräuschs auf. Zuerst dachte ich, das Haus setze sich, aber dann wurde mir klar, dass es etwas anderes war. Jemand versuchte, in mein Zimmer einzudringen. Mein Herz schlug wie wild und ich griff nach dem schwersten Gegenstand, den ich finden konnte, ein gebundenes Buch. Es war eine dumme Waffe, aber ich hatte nichts anderes. Ich schlich mich zur Tür, hielt den Atem an und legte mein Ohr daran. Da war definitiv jemand, der an dem Schloss herumhantierte. Mir wurde übel vor Angst. Ohne zu überlegen, riss ich die Tür auf und da stand er. Tom. Er trat einen Schritt zurück, die Augen weit aufgerissen vor Überraschung, aber es war klar, dass er sich nicht schämte. Er versuchte, sich herauszureden, aber ich erkannte die Lüge sofort. Er hatte versucht, einzubrechen, vermutlich um seinen nächsten Schritt zu planen, vielleicht um wieder etwas in meinem Zimmer zu verstecken und mich für was auch immer zu belasten. Ich sagte ihm, er solle verschwinden und sich nie wieder meinem Zimmer nähern. Er murmelte eine Entschuldigung und ging die Treppe hinunter, aber ich war viel zu aufgewühlt, um Erleichterung zu empfinden. Ich schloss die Tür ab und blieb noch lange wach, lauschte auf jedes Geräusch. Die Stille war erdrückend. Am nächsten Tag rief ich den Vermieter an. Ich erklärte ihm alles von der Sache mit der Geldbörse bis zu Toms verstörendem Verhalten, aber er meinte nur, er könne nicht viel tun. Er tat so, als würde ich übertreiben. Ich war wütend. Ich begann sofort nach einer neuen Wohnung zu suchen, schaute bei Craigslist und fragte meine Arbeitskollegen. Ein paar Tage später war ich im Wohnzimmer und versuchte zu entspannen, als Tom die Treppe hochkam. Er tat so, als wäre nichts passiert, als hätte er nicht versucht, in mein Zimmer einzubrechen. Ich ignorierte ihn völlig. Er stand einen Moment lang unsicher da und ging dann in die Küche. Ich nutzte die Gelegenheit und ging raus, ich brauchte frische Luft. Als ich am Nachmittag zurückkam, rechnete ich mit dem Schlimmsten. Tom stand im Flur, noch verwahrloster als sonst. Seine Augen waren gerötet, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen. Ohne zu zögern, fing er an, mich anzuschreien. Er beschuldigte mich, alle gegen ihn aufbringen zu wollen. Ich wollte einfach an ihm vorbeigehen und in mein Zimmer, aber er stellte sich mir in den Weg. Als ich versuchte, an ihm vorbeizukommen, packte er mich am Hals. Alles geschah so schnell, dass mir das Herz stillstand. Ich konnte nur noch an Flucht denken. Ich riss mich los und stieß ihn zur Seite, taumelte in mein Zimmer. Ich schlug die Tür zu und verriegelte sie. Meine Hände zitterten, aber ich zog mein Handy heraus und rief die Polizei. Ich berichtete von dem Angriff, aber als sie kamen, gab es keine Zeugen. Es war meine Aussage gegen seine. Doch als Tom den Polizisten die Tür öffnete, bestritt er den Vorfall nicht. Er gab genug zu, dass sie ihn verhaften konnten. Sie nahmen ihn mit aber selbst da wusste ich nicht, was ich denken sollte. Tom war eine Woche lang weg, aber bis dahin hatte ich bereits gepackt und war ausgezogen. Ich hatte ohnehin nicht vorgehabt, länger als einen Monat zu bleiben, und da ich im Voraus bezahlt hatte, war ich nicht gebunden. Es war eine Erleichterung, aber ein Teil von mir blieb angespannt. Ich vertraute niemandem mehr. Ich zog in eine neue Wohnung ganz für mich allein, und es war so viel besser, als mit Fremden zusammenzuleben. Zum Glück hatte ich meinen Job nie verloren. Es ist seltsam zu denken, dass ich ihn fast verloren hätte, wenn man bedenkt, was alles passiert ist. Ich bin einfach froh, dass ich da rausgekommen bin. Ich will nie wieder in einer Wohngemeinschaft leben. Vor ein paar Sommern waren Kelsey und ich praktisch unzertrennlich. Wir verbrachten fast jedes Wochenende zusammen und wenn es ging, schlichen wir uns auch unter der Woche davon, nur um Zeit miteinander zu verbringen. Kelsey wohnte in einer kleinen Wohnung auf der anderen Seite der Stadt, wo scheinbar alles passierte. Es gab gute Restaurants, Bars und sogar einige Nachtclubs, die nicht immer nach Ausweisen fragten. Wir waren damals erst 20, konnten also nicht wie wild feiern, aber trotzdem fanden wir Wege, Spaß zu haben. Kelseys Wohnung wurde schnell zu unserem kleinen Rückzugsort, einem Platz, an dem wir vor dem Ausgehen ein paar Drinks nahmen, ein bisschen betrunken wurden und uns dann auf dem Sofa fallen ließen, um irgendeinen kitschigen Film zu schauen, bis wir einschliefen. Das waren einige der besten Momente meines Lebens. Ich glaube nicht, dass ich jemals so viel Freiheit gespürt habe. Es gibt etwas Besonderes an diesen langen Sommernächten, wenn die Hitze auch nach Sonnenuntergang noch anhält. Die Luft war geladen mit Spannung, als könnte alles passieren. Wir gingen lachend durch die Straßen, manchmal schwankten wir vom vielen Trinken, aber das war uns egal. Wir waren in unserer eigenen Blase. Kelsey hatte diese Art, dass sich alles wie ein Abenteuer anfühlte. Sie konnte mit jedem reden und ihre Energie zog die Leute einfach an. Wahrscheinlich deshalb fühlte ich mich so mit ihr verbunden. Sie ließ mich lebendig fühlen. Und dann kam Chad. Am Anfang war alles harmlos. Kelsey hatte ihn eines Abends in einer Bar kennengelernt und wir verstanden uns alle sofort. Er war der Typ Kerl, der zu uns passte. Immer bereit, Spaß zu haben, für noch einen Drink zu haben und fähig, mit uns bis zum Morgengrauen zu lachen. Er war groß, hatte eine Glatze und ein Tattoo am Hals, das ihm einen rauen Look gab, den Kelsey scheinbar mochte. Zuerst störte es mich nicht, dass er sich uns anschloss. Je mehr, desto besser, oder? Er brachte uns zum Lachen, kannte die besten Bars und hatte immer Vorschläge für noch einen Drink oder eine weitere Runde. Außerdem war er nicht pleite, was ein Plus war. Mit der Zeit fiel mir jedoch etwas Seltsames an ihm auf. Es war, als wüsste er nicht, wann er aufhören sollte. Wir alle tranken gern, aber Chad übertrieb es immer. Er wurde zu betrunken, zu laut und dann änderte sich etwas in seinem Blick. Anfangs war es subtil, ein längerer Blick als normal oder wie er mir oder Kelsey zu nahe kam. Er nuschelte Worte und wurde zu anhänglich. Wir nahmen es mit Humor natürlich. Ist eben Chad, wie er ist, dachten wir. Schließlich war er Kelseys Freund und ich wollte nicht diejenige sein, die etwas kaputt machte. Aber dann passierte es unausweichlich. Chad zog bei Kelsey ein. Zuerst sollte es nur vorübergehend sein, ein paar Wochen. Kelsey sagte, ihr Mietvertrag sei ausgelaufen und sie bräuchte einen Ort zum Bleiben, während sie ihre Sachen regelte. Damals schenkte ich dem nicht viel Bedeutung. Aber ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte. Wie er anfing, über Reparaturen in der Wohnung zu sprechen. Es war nicht nur ein Aufenthalt für ein paar Wochen, wie Kelsey gesagt hatte. Er plante schon dauerhaft zu bleiben. Ich fühlte mich nicht berechtigt, etwas zu sagen. Kelsey schien glücklich und ich wollte ihr das nicht kaputt machen. Aber innerlich hatte ich das Gefühl, dass sich die Dinge ändern würden. Und zwar nicht zum Guten. Am Anfang schien alles normal. Wir gingen weiterhin zusammen aus, tranken zu viel und landeten wie immer in Kelseys Wohnung. Wir ließen uns überall fallen. Auf die Couch, auf den Boden, wo auch immer. Aber mit der Zeit wurde Chads Anwesenheit schwerer zu ertragen. Er war immer da, immer etwas zu nah. Und wenn Kelsey nicht da war, verhielt er sich anders. Er sah mich auf eine Weise an, die mich schaudern ließ. Ich sagte mir immer wieder, ich würde überreagieren. Er war Kelseys Freund, oder? Er würde nichts Unrechtes tun. Wahrscheinlich war ich einfach paranoid. Doch dann, eines Nachts, änderte sich alles. Wir hatten unseren üblichen Abend, Kelsey, Shad und ich. Wir tranken ein paar Drinks in Kelseys Wohnung und gingen dann wie immer in Bars. Kelsey war gut drauf, flirtete mit Shad und ich versuchte mitzuhalten. Wir waren alle ziemlich betrunken, aber nichts Außergewöhnliches. Nach einer Weile beschlossen wir, zurück zu ihr zu gehen. Ich hatte nicht vor zu bleiben, wollte nur noch eine Weile da sein und dann heimgehen. Als wir ankamen, war Kelsey die Erste, die einschlief. Sie sackte mitten im Satz auf dem Sofa zusammen und schlief ein. Ich musste lachen, weil es typisch für sie war, nach einer durchzechten Nacht früh aufzugeben. Aber Shad und ich waren noch nicht bereit, die Nacht zu beenden. Er fragte, ob ich noch einen Drink wollte, und obwohl ich zögerte, dachte ich, warum nicht? Ich fühlte mich noch gut, also würde ein weiterer wohl nicht schaden. Er verschwand in der Küche und kam mit Bier und zwei Shots zurück. Wir stießen an, tranken sie und ich ließ mich aufs Sofa fallen, um den Film fertig zu schauen. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass alles dunkel war. Einen Moment lang sah ich auf den Bildschirm. Im nächsten war ich bewusstlos. Ich wachte mit einem merkwürdigen Gefühl auf. Mein Kopf war benebelt, mein Mund trocken und für einen Moment wusste ich nicht, wo ich war. Dann hörte ich ein leises Geräusch. Jemand bewegte sich im Dunkeln. Ich blinzelte, versuchte den Nebel aus meinem Kopf zu vertreiben und meine Augen gewöhnten sich langsam an das schwache Licht des Fernsehers. Und da sah ich ihn. Shad war am Ende des Sofas gekauert, sein Gesicht nur Zentimeter von meinen Füßen entfernt. Zuerst dachte ich, ich träumte noch halb schlafend, mein Verstand spielte mir einen Streich. Aber dann sah ich es. Sein Handy. Er hielt es hoch und machte Fotos von meinen Füßen. Ich erstarrte, mein Herz begann heftig zu schlagen. Was machte er da? Was ging hier vor? Ich konnte mich nicht bewegen. Mein Herz pochte so stark, dass ich dachte, es würde explodieren. Was zum Teufel machst du da? Wollte ich schreien. Ihn treten, irgendwas tun. Aber mein Körper fühlte sich schwer an, als wäre ich in Treibsand gefangen. Ich versuchte aufzusetzen. Aber bevor ich mich bewegen konnte, sah ich, wie er sein Handy runterließ. Und dann beugte er sich vor. Seine Zunge kam heraus und ohne Vorwarnung leckte er an der Spitze meines Zehs. Ich sprang zurück, endlich frei von der merkwürdigen Lähmung, die mich bewegungsunfähig gemacht hatte. »Was zum Teufel machst du?« schrie ich, meine Stimme voller Wut und Panik. Shad sprang zurück, seine Augen weit aufgerissen wie ein Kind, das erwischt wurde. »Wow, wow, beruhig dich«, stammelte er. »Ist nichts Großes. Ich hab nichts gemacht. Reg dich nicht so auf.« »Nichts Großes?« Meine Hände zitterten so sehr, dass ich kaum stehen konnte, aber ich schaffte es. Mein Körper vibrierte vor Adrenalin. »Du hast Fotos von mir gemacht und mir an den Füßen geleckt, du Kranker!« Er stand auf, überragte mich, sein Gesicht eine seltsame Mischung aus Verlegenheit und Wut. »Ich habe nichts gemacht. Du übertreibst. Setz dich einfach hin, okay? Ich wollte nichts Böses.« Ich konnte keinen Moment länger mit ihm in dem Raum bleiben. Ich griff nach meiner Tasche, rannte zur Tür und meine Hände zitterten so sehr, dass ich kaum das Schloss drehen konnte. Hinter mir hörte ich ihn murmeln, versuchen mich zu beruhigen, aber ich hörte nicht hin. Ich rannte weiter, bis ich draußen war. Die kühle Nachtluft schlug mir ins Gesicht wie eine Ohrfeige. Ich tastete nach meinem Handy und bestellte mir einen Uber. Ich traute mich nicht alleine nach Hause zu gehen, nicht nach dem, was passiert war. Mein Herz schlug immer noch heftig und ich konnte das Gefühl von seiner widerlichen Berührung nicht abschütteln. Als ich endlich zu Hause war, konnte ich nicht schlafen. Ich spielte die Szene immer wieder in meinem Kopf ab, das Bild seines Gesichts, beleuchtet von seinem Handy im Dunkeln, als wäre es in mein Gedächtnis eingebrannt. Am nächsten Morgen rief ich Kelsey an. Ich wollte es ihr nicht am Telefon sagen, aber ich wusste, ich konnte nicht länger warten. Ich musste die Wahrheit über ihren Freund erfahren. Als ich ihr schließlich erzählte, was passiert war, herrschte eine lange Stille auf der anderen Seite der Leitung. »Kelsey!« Meine Stimme klang angespannt, als würde ich an den Worten ersticken. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll«, sagte sie schließlich mit zitternder Stimme. »Also, es ist eklig, aber es überrascht mich nicht ganz.« »Was meinst du?« Ich war verwirrt und ein bisschen verletzt. Sie zögerte einen Moment, bevor sie antwortete. »Er hat so etwas schon früher mit mir gemacht. Einmal Utah bin ich aufgewacht, während er mich angefasst hat. Ein anderes Mal habe ich ihn erwischt, wie er Fotos von mir gemacht hat. Er sagte, es sei ein Scherz, ich übertreibe. Ich glaube, ich dachte, ich wäre vielleicht dramatisch. Kelsey, du musst mit ihm Schluss machen, sagte ich fast flehend. Das ist nicht normal, er ist ein Perverser. Sie stimmte zu. Am nächsten Tag zog Chad aus. Natürlich hatte er es nicht gut aufgenommen, aber schließlich ging er. Trotzdem fühlte es sich nicht wie ein Sieg an, ehrlich gesagt. Danach gingen Kelsey und ich wieder nur zu zweit aus. Wir sprachen nie wieder über Chad, aber wir gaben uns ein Versprechen. Wir würden jeden Typen meiden, der uns auch nur die kleinste schlechte Vibes gibt. Trotzdem kann ich manchmal, wenn ich nachts im Bett liege, fast das kalte, feuchte Gefühl an meinen Zehen spüren. Ich sehe sein Gesicht wieder, beleuchtet von seinem Handy im Dunkeln. Und egal, wie sehr ich es abschütteln will, ich kann nicht verhindern, dass er dasselbe mit einem anderen Mädchen irgendwo da draußen macht.